Abta Club, der Podcast. Babynahrung und der Schlaf, das müssen Eltern wissen. Hallo zusammen, ich bin die Nathalie, gelernte Kinderpflegerin, Zweifachmama und Journalistin. Die Familie hat mich voll im Griff und da gibt's natürlich immer wahnsinnig viel zu berichten. Mal sind's kurze und lustige Storys so aus dem Alltag, aber natürlich gibt's auch Themen, die uns auch als Familie oder auch mich auch als Mama so beschäftigen, dass man schnell mal bemerkt, hier komme ich an meine Grenzen. Und bei mir fing das auch so mit der Kleinen an, mit der Zweitgeborenen, denn eben noch sind sie super süß, klein und hilflos und nuckeln sich so kuschelig in den Schlaf, unsere süßen neugeborenen Babys. Doch so nach 4 bis 5 Monaten werden sie aktiv und lautstark. Der Schlafmangel hat bei den meisten Müttern die ersten Spuren hinterlassen und das zu einem Zeitpunkt, an dem sowieso so viele Fragen auftauchen. Wie führe ich Beikost ein? Möchte ich noch stillen oder will ich doch lieber abstillen? Wenn ja, wie viel Flaschen braucht mein Kind dann? Was ist drin in der Milch und was ist der Unterschied zwischen Prä- und Folgenahrung? Und hilft das tatsächlich, dass mein Baby besser schläft? Wann schläft das Kleine eigentlich durch? Oder wann schläft es überhaupt mal? War bei mir eine der Fragen. Das sind Fragen, die sich viele von uns schon stellten und auf die wir heute Antworten geben. Denn auch ich bin Mama einer super schlechten Schläferin gewesen und ohne Hilfe wäre ich aus dieser Übermüdung und aus dieser Spirale auch überhaupt nicht rausgekommen. Jetzt weiß ich mittlerweile viel. Meine Tochter hat mich einiges gelehrt, aber bei weitem weiß man natürlich auch als Zweifachmama längst nicht alles. Und deshalb habe ich heute ratkräftige Unterstützung von zwei echten Expertinnen hier bei uns im Podcast, nämlich zum einen von Christine Schuder-Franzmann, ist Ernährungswissenschaftlerin und Mutter von mittlerweile 2 erwachsenen Kindern. Sie arbeitet seit vielen Jahren als Ernährungsexpertin im Abtercare-Team und wird uns heute ganz viele Tipps zur Ernährung geben bei kleinen Kindern und Babys. Hallo Christine.
Hallo Nathalie.
Und mit dabei ist auch Micky Weinbier. Sie ist Babyschlafexpertin, also Babyschlafcoach und auch noch Stillberaterin und kann uns ein bisschen was zum Babyschlaf sagen. Hallo Micky.
Hallo Nathalie.
Christine, du arbeitest ja in der Careline von Abtamil, eine Hotline, bei der sich Mütter und auch Väter informieren können. Welche Fragen oder Themenbereiche sind denn bei euch besonders häufig, die ihr so beantworten müsst im Tag?
Also wir sind letztendlich ein Team von 12 Kolleginnen. Wir sind alles Ernährungswissenschaftlerinnen, haben aber auch eine Stillberaterin an Bord, eine Diätassistentin und auch eine Kinderkrankenschwester. Und wir sind klassisch übers Telefon erreichbar und das sogar über 24 Stunden. Aber natürlich kann man uns auch per E-Mail erreichen oder per WhatsApp oder Live-Chat mittlerweile. Und natürlich Social Media, gar keine Frage. Und die Themen, die an uns herangetragen werden, sind wirklich unterschiedlich. Also es geht natürlich auch um unsere Produkte, aber auch um die Alltagssorgen von Eltern. Wie zum Beispiel, mein Baby schläft nicht. Oder wie führe ich eigentlich die Beikost ein? Oder mein Baby ist allergiegefährdet. Was muss ich beachten? Es hat Bauchweh, es spuckt und so weiter. All das sind Dinge, die mit denen wir uns tagtäglich auseinandersetzen.
Viele Fragen tauchen auf, überraschenderweise auch bei den zweiten oder dritten Kindern, wie ich feststellen musste, weil das erste ist nie so wie das zweite. Man denkt, man weiß alles und dann Pustekuchen gar nicht. Die ersten Monate sind aber eigentlich immer geprägt mit einem neuen Kind. Vom Kennenlernen, das schläft viel, eventuell hat es aber auch unangenehme Koliken, dann wird es schon ein bisschen anstrengender. Aber so ab 4 Monaten, ich sagte das eingangs, wird es dann so richtig interessant. Da begrüßt einen dann das erste Lächeln und dann tauchen eben vermehrt Fragen auf. Du hast gerade erwähnt, Beikost einführen. Mit der Einführung vom Abendbrei erhoffen sich viele von uns Eltern dann auch die längeren und besseren Schläfchen. Hängt der Abendbrei denn tatsächlich mit einem besseren Nachtschlaf zusammen?
Also der Abendbrei besteht ja aus Milch und Getreide. Und das sind schon 2 Komponenten, die schon zu einer ganz guten Sättigung führen. Natürlich ist er kein Garant. Man muss auch dazu sagen, erstmal muss man sich angucken, wie sieht die Ernährung den ganzen Tag über aus bei dem Kleinen? Wie ernähre ich es? Und das Zweite ist, dass natürlich auch zu dem Abendbrei ein Durstlöscher gegeben wird. Das vergessen auch viele Eltern. Das heißt, es braucht zusätzliche Flüssigkeit. Und dann könnte das Baby eigentlich auch durchschlafen, sofern, wie gesagt, die Ernährung tagsüber auch stimmt.
Micky, du bist auch Stillberaterin und Babyschlafcoach. Wie ist denn deine Erfahrung? Abendbrei, Nachtschlaf?
Also erstmal bessere Schläfchen, durchschlafen. Das ist meistens sowieso die Frage aller Fragen bei allen Eltern. Und das ist erstmal so ein bisschen Definitionssache. Manche haben da 12 Stunden im Kopf, das sind dann meistens die, die noch keine Kinder haben. Und andere haben dann diese berühmten 6 Stunden im Kopf. Aber es ist schon auch so, dass ein Kind mit 4 Monaten vielleicht mit 5 Stunden auch schon durchschläft. Also es ist meistens die erste Phase, die da sehr lange ist. Danach können die auch immer etwas kürzer werden. Aber das würde man in dem Alter schon auch als Durchschlafen bezeichnen. Und beim Abendbrei ist es so, dass ich schon auch manchmal mitbekomme von meinen Familien, die ich betreue, dass diese erste längere Schlafphase schon noch einen Ticken länger werden kann, wenn man so einen Abendbrei auch einführt. Aber andere berichten, dass es überhaupt keinen Einfluss hatte. Wenn man so generell einfach eine schwierige Nacht hat, also nächtliche Wachphasen, häufiges Aufwachen, ganz viel Tränen, ganz frühes Aufwachen. Das sind natürlich Dinge, die haben andere Ursachen. Und da hilft natürlich auch kein Brei mehr. Also lieber auf die Zeichen achten. Also wenn ein Kind Lust hat auf Brei, das auch altersentsprechend einzuführen, aber eben nicht aus diesem Zwang, aus der Hoffnung heraus, dass deswegen die Nächte einfacher werden. Mhm. Essen sollte, glaube ich, immer zwanglos sein, positiv, locker irgendwie gestaltet werden. Und das ist auch grundsätzlich bei uns Großen so. Also jetzt im Winter geht es mir zumindest so. Ich mag Milchreis und Grießbrei immer noch sehr gerne. Für mich ist es einfach Soulfood. Aber es ist auch so, auch vor allem zu Weihnachten und Winter, ich bin sehr viel unterwegs und auch ein bisschen gestresst mit den ganzen Geschenken. Ich gehe ein Ticken zu spät immer jeden Tag ins Bett und da hilft natürlich auch mir kein Brei mehr, um da erholsam zu schlafen, auch wenn er natürlich super schmeckt, keine Frage.
Also da können wir schon die Parallelen ziehen. Der Abendbrei hat mit einem anders gelagerten Schlafproblem nicht unbedingt was zu tun. Was viele Mütter aber auch tun, ist für den besseren Nachtschlaf verstärkt zur Flaschennahrung zu greifen. Also das Kind weint, Flasche in den Mund, weil man auch glaubt, das beruhigt oder das sättigt mehr und dass das Baby dadurch besser durchschlafen kann. Stimmt das denn, Micky?
Also bei der Frage Fläschchen stillen, ich würde mir wünschen generell, dass diese Frage so von den Familien herauskommt. Also ich möchte auch jede Mama bestärken, gerade am Anfang mit den Neugeborenen so aufs Bauchgefühl zu hören und sich nicht verunsichern zu lassen. Vor allem für Mamas, die stillen möchten, sind so die ersten 4, 6 Wochen natürlich total wichtig für die Milchmenge. Wer da durchhält, das heißt, da kann man sich auch wirklich über jede Stillmahlzeit freuen und die feiern, auch wenn es ganz, ganz oft ist. Aber wer da durchhält, der wird in der Regel danach auch belohnt und stillt insgesamt gesehen wahrscheinlich auch eine längere Zeit. Ich sehe das manchmal, dass die Familien auf Fläschchen umstellen, einfach aus dieser Hoffnung, was du gerade gesagt hast, heraus, dass die Kinder dann eben nicht so häufig kommen. Und manchmal kommen sie danach eben genauso häufig. Und dann ist es natürlich schade, wenn diese Veränderung eigentlich gar nicht so gewollt wurde. Aber andere Familien, das sehe ich auch ganz oft, die finden nach so ein paar Monaten ganz schöne Lösungen für sich. Also dass der Papa zum Beispiel die erste Flasche am Abend gibt, dass die Mama nicht so gebunden ist an zu Hause, dass sie ein bisschen flexibler sein kann, aber eben den Rest der Nacht dann stillt. Oder andersrum, dass der Papa am Morgen einspringt. Also manchmal ist es auch so, dass die Papas vielleicht früh aufstehen müssen, in die Arbeit müssen und dann die ersten 1, 2 Fläschchen am Morgen übernehmen und die Mama kann so ein bisschen ausschlafen und etwas entspannter in den Tag finden.
Christine, was sagst du?
Ja, also es ist schon so, klar, viele Eltern erhoffen sich die jetzt, ich sag jetzt mal nicht stillen, ne? Muttermilch ist immer das Beste, das ist klar. Aber es gibt ja auch Eltern oder Frauen, die sich dagegen entscheiden oder sagen, okay, wir machen eine Zwiemilchernährung, weil es mich irgendwie entlastet. Aber letztendlich ist das Fläschchen natürlich auch kein Garant zum Durchschlafen. Das kann eher passieren, dass es sich so ganz unbewusst zu einem Einschlafritual entwickelt. Das heißt, den Kleinen wird das Fläschchen gegeben, sie nuckeln sich in den Schlaf. Also saugen ist ja auch etwas sehr, sehr Beruhigendes. Mhm. Natürlich idealerweise an der Brust, aber auch an der Flasche. Und dann kann das letztendlich irgendwie so ein Muster werden. Also das Kleine wacht nachts auf, sucht diese Einschlafsituation und verlangt dann wieder nach dem Fläschchen. Weniger, weil es Hunger hat, sondern mehr, weil es wirklich dieses Einschlafmuster auch braucht.
Jetzt haben wir auch immer noch ein Flaschenthema. Da ist dann gar nicht manchmal so leicht von wegzukommen. Also es gibt dann zum Beispiel noch eine Frühflasche oder die Abendflasche zum Beruhigen. Ich greife da ehrlicherweise immer noch zur Pränahrung, Christine, weil man mir mal sagte, in der Folgemilch sei so viel Zucker drin. Und ich habe das von ganz vielen Eltern gehört und frage mich, warum gibt es denn dann Folgenahrung oder wo ist denn da jetzt der Unterschied?
Ja, also tatsächlich so, dass immer noch dieser Mythos existiert, dass Folgemilchen Zucker oder auch Stärke enthalten. Also ich kann natürlich nur für unsere Nahrung sprechen, aber unsere Folgenahrung sind alle zuckerfrei. Sie enthalten nur die Laktose, also den Milchzucker, so wie das eben auch das goldene Vorbild oder auch die Pränahrung liefert. Das ist das eine. Und Stärke ist in einer wissenschaftsbasierten Nahrung auch nicht mehr enthalten. Das ist, damit sättigt natürlich eine Folgemilch auch nicht mehr als die Pränahrung, das, was sich erhofft wird. Was aber tatsächlich die Folgemilch interessant wird, es stellt sich auch die Frage, warum brauche ich dann die Folgemilch? Mhm. Also die Folgemilch wird ja erst nach dem 6. Monat empfohlen und immer in Kombination mit der Beikost. Und die Folgemilch zeichnet sich dadurch aus, dass sie eben einen doppelt so hohen Anteil an Eisen hat. Eisen ist ja ein wichtiges Spurenelement. Es ist wichtig für die Blutbildung und für den Sauerstofftransport. Und dieses Eisendepot, was die Kleinen mit der Geburt mitbekommen, das wird nach und nach aufgebraucht. Man sagt, so mit 4 bis 6 Monaten ist es aufgebraucht, sodass Eisen eben zugeführt werden muss mit der Nahrung. Zum Beispiel in der Beikost über Fleisch. Das wird ja immer empfohlen, auch 6-mal in der Woche Fleisch zu geben, in geringer Menge. Aber eben auch durch Eisen angereicherte Folgemilchen.
Ihr habt dazu auch viele wissenschaftliche und langjährige Forschungen bei euch, richtig?
Ja, richtig, genau. Also wir haben ja ein eigenes Forschungszentrum und forschen sehr intensiv zum Thema Muttermilch. Und da haben wir über 500 Mitarbeiter, die aus verschiedensten Fachrichtungen sehr eng zusammenarbeiten mit internationalen Forschungslaboren, aber auch Universitäten und Kliniken. Also darauf sind sie auch wirklich sehr, sehr stolz.
Das ist also so alles fundiertes Wissen. Wir wissen also, das Baby wird durch die Beikosteinführung und entweder mit Muttermilch oder auch noch mit Folgemilch gut versorgt, bekommt alle Elemente und Eisen und so weiter, was es braucht. Jetzt kommt die wichtige Frage, die sich viele Eltern vielleicht gerade stellen und ich ehrlicherweise auch. Wie viele Flaschen braucht denn das Baby ab dem 6. Monat über den Tag und die Nacht hin verteilt wirklich so bis zum, sagen wir mal, erstmal zum 1. Geburtstag?
Also es ist so, dass nach dem 6. Monat langsam ja die Beikost, also spätestens mit dem 6. Monat die Beikost eingeführt wird. Das heißt, aus den 4 bis 5 Mahlzeiten oder Fläschchen, wenn nicht gestillt wird, werden nach und nach diese einzelnen Mahlzeiten ersetzt durch die Brei-Mahlzeiten. Es gibt ja für jede Tageszeit einen empfohlenen Brei, also mittags. Das ist der erste Brei, der Gemüse-Kartoffel-Fleischbrei, der das erste Fläschchen ersetzt. Dann kommt der Abendbrei, also der Milchgetreidebrei. Und dann wird nachmittags der milchfreie Getreideobstbrei eingeführt. Das heißt, es verbleibt dann am Ende des Tages nur noch eine Fläschchenmahlzeit, die ist morgens. Eventuell auch noch eine zweite. Also das ist so ein bisschen abhängig vom Kind auch, vom Baby. Genau, also es ist recht wenig, was bis zum 1. Geburtstag dann an Fläschchenmahlzeiten bleibt.
Ja, Miki, auch du hast eine Erfahrung mit als Stillberaterin und Babyschlafcoach. Was sagst du?
Ja, bei den Stillmamas ist es so ein bisschen anders. Also da ist sehr viel normal. Also mit 6 Monaten ist es auch sehr, sehr individuell. Manche haben schon so einen festen Rhythmus auch. Andere essen einfach sehr viel häufiger und sehr viel kürzer. Kommt natürlich ein bisschen auch drauf an. Ist es heiß, da trinken die Kinder häufiger ganz kurze Mahlzeiten, weil sie einfach so ein bisschen die Muttermilch abgreifen wollen, die mehr Wasser haben, weniger Fettgehalt haben. Und beim Stillen kommt noch natürlich dazu, dass es nicht nur Nahrung ist. Also es kommt auch Trost dazu, Kuscheln, Nähebedürfnis. Das sind dann die Zeiten, nicht immer Stillmahlzeiten, sondern einfach diese Kuschelmahlzeiten. Aber kurz gesagt, es ist alles in Ordnung in der Nacht, wenn die Familie sich wohlfühlt damit. Ich kann aber auch gut verstehen, dass man da so ein bisschen Zahlen braucht, um sich einzuordnen. Ich bin da auch so ein bisschen der Typ dafür. Mit 6 Monaten brauchen manche Kinder noch so 1-2 Stillmahlzeiten oder auch Fläschchen in der Nacht. Sind es auch 3, völlig in Ordnung. Wenn das Kind vielleicht 12 Monate alt ist und immer noch 8-9 Stillmahlzeiten hat oder sogar Fläschchen, was ich auch häufiger noch in der Betreuung habe, und der Zusatz ist immer ganz wichtig und die Familie fühlt sich belastet dadurch, dann kann man das eben auch auflösen und dran arbeiten, einzelne Mahlzeiten zu reduzieren, die eine oder andere Flasche oder Stillmahlzeit mit ganz viel Liebe zu überbrücken. Und da kann auch oft der Papa ganz gut eingesetzt werden. Aber wichtig ist natürlich, dass man sich bei allem immer klar wird, was für einen selber, für die Familie einfach passt.
Jetzt kommen wir zur persönlichen Frage nochmal. Wie viele Flaschen sollte meine Tochter jetzt noch trinken, kurz vor ihrem zweiten Geburtstag? Denn es ist oft tatsächlich ja auch ein liebgewonnenes Ritual, glaube ich. Und es ist auch für sie wichtig, morgens noch beim Kuscheln die Flasche zu trinken. Und das ist keine kleine. Christine, du als Ernährungsexpertin, überfüttere ich mein Kind? Oder wie komme ich da weg von?
Ja, also sagen wir so einmal zur Theorie. Es wird empfohlen, Forschungsinstitut für Kinderernährung zum Beispiel, dass die Kleinen tatsächlich ab dem ersten Geburtstag, wenn sie an die Familienkost herangeführt werden, also sprich morgens und abends Brot mit Belag essen, dann brauchen sie eigentlich kein Fläschchen mehr, sondern dann wird das Brot ergänzt mit einem Becher Milch, ne? Man sagt maximal 300 Milliliter Milch und Milchprodukte nach dem ersten Geburtstag. Und das klingt natürlich erstmal wirklich extrem wenig. Das ist natürlich erstmal so der theoretische Hintergrund, ne? Es ist, wenn es ein liebgewonnenes Ritual ist, morgens noch die Flasche zu geben, spricht da natürlich nichts dagegen. Man muss natürlich so ein bisschen die Milchbilanz im Hinterkopf behalten, ne? Mhm. Also nicht zu viel Milch und Milchprodukte dann den ganzen Tag übergeben. Es gibt da Studien auch zu, die gezeigt haben, zu viel Milcheiweiß im Kleinkindalter kann in einem späteren, also im späteren Alter zu Übergewicht führen. Und das war einfach so eine Studie, die wirklich zu so einem Aha-Effekt auch geführt hat. Das hat man eben beobachtet, dass viele Kleinkinder einfach zu schwergewichtig waren. Mhm. Und deswegen ist diese Empfehlung auch entstanden. Also 300 Milliliter an Milch und Milchprodukten pro Tag. Wie ich das dann aufteile, das kann ich ja individuell als Mutter auch entscheiden mit diesem Wissen. Mhm. Und wenn es das Fläschchen morgens ist, was irgendwo auch gut tut, dann ist das in Ordnung.
Ja. Jetzt kennen viele Mütter, mich eben eingeschlossen, ja auch das Thema, dass man dann mal vielleicht auch noch 3 Flaschen hat, ja, bei einem älteren Kind, also am Abend, vielleicht auch noch mal in der Nacht, vielleicht auch schon oder immer noch zu festen Zeiten, und tagsüber essen dann die Kinder manchmal wenig. Das ist besonders bei kleineren Kindern auch häufig so. Das war bei uns auch so, tagsüber fast nichts gegessen. Ich habe alle Mahlzeiten irgendwie gefühlt mit halboffenen Augen in der Nacht gegeben. Der Arzt sagte uns damals, der Kinderarzt, na, die braucht ja gar keine Flasche mehr nachts. Das ist aber leichter gesagt als getan. Also diesen Umsprung zu schaffen, ich habe ihr dann tellerweise das Zeug dahin geschoben, was sie da essen könnte, oder die Milchflasche angeboten, da gab es überhaupt gar kein Interesse daran. Wie kann man dem Baby also sagen, du pass mal auf, wir essen hier eigentlich tagsüber und nicht nachts? Mhm. Christine, was wäre denn da so dein Rat?
Ja, das ist tatsächlich wie ein Teufelskreis, ne? Wenn die Kleinen nachts oder abends mit dem Fläschchen einschlafen, dann auch nachts die Mahlzeiten verlangen, dann sind sie natürlich tagsüber auch wirklich satt. Das sind ja volle Mahlzeiten. Wenn man so eine 200 Milliliter Flasche Folgemilch gibt, das sind mehrere volle Mahlzeiten in der Nacht. Und dann ist es verständlich, dass die Kleinen tagsüber überhaupt gar keinen Appetit haben. Also es gilt einfach, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Und natürlich ist es für viele Eltern irgendwie, gibt es auch eine Sicherheit, abends doch das Fläschchen zu geben. Dass auch wenn die Kinder jetzt tagsüber eigentlich ganz gut ernährt sind. Aber dann sollte man einfach so beginnen, dass man dieses Fläschchen, dieses Sicherheitsfläschchen einfach vor dem Zubettgehen gibt. Also bevor das Kleine eben auch bettfertig gemacht wird, also gewaschen, gewickelt und was alles dazugehört. Also vorweg, so ist auch die Zahnpflege noch gesichert. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Und dann geht es eben dann, ne, idealerweise überlegt man sich dann ein schönes Einschlafritual, singen, Geschichte erzählen. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Und dann wird es natürlich im ersten Schritt schon noch so sein, dass das Kleine natürlich, also erstmal protestiert, weil es ist eine Ritualsveränderung. Ich denke aber mit der Gewissheit, dass man als Eltern weiß, es hat genug bekommen, kann man das natürlich auch besser durchhalten, ne? Also ein weinendes Kind ist ja schon auch, das geht ja schon auch an Herz und Nieren. Aber dann weiß man einfach, es weint jetzt nicht aus Hunger, es sind andere Gründe. So, und wenn man das dann geschafft hat, dass das Kleine es anerkannt hat sozusagen, also ohne dieses Einschlafmuster einzuschlafen, dann stellt sich auch die Frage, was mache ich mit den nächtlichen Mahlzeiten? Und da haben wir eigentlich gute Erfahrungen mitgesammelt, dass wir den Eltern dann empfehlen, einfach diese nächtlichen Fläschchen verdünnt anzubieten. Das geht aber auch wirklich nur in diesen Nachtflaschen, weil das sind die Mahlzeiten, die überhaupt nicht gebraucht werden. Das heißt, ich reduziere den Pulveranteil und nach auch den Wasseranteil, bis eben sozusagen es sich nicht mehr lohnt, für dieses bisschen wach zu werden. Ist jetzt vielleicht ein bisschen flapsig ausgedrückt, aber das wäre eine Variante, wenn es wirklich dieses gebundene Ritual ist. Also dieses Fläschchen trinken heißt für das Baby einschlafen. Mhm. Dann wäre das durchaus eine Möglichkeit. Es braucht aber auf jeden Fall, dieser Prozess braucht einfach Geduld. Das geht nicht von heute auf morgen. Da muss man sich auch die Zeit nehmen. Die Eltern dürfen nicht erwarten, dass das innerhalb von einer Woche das Problem beseitigt ist. Das ist ja auch, es hat sich ja auch lange sozusagen gesteigert, bis es eben zu so einer, ich sag mal, Eskalation kam, dass man wirklich sagt, oh, jetzt muss ich wirklich was verändern. Ich schaffe das so nicht mehr.
Micky, davon kannst du auch ein Lied singen, denn das sind wahrscheinlich sehr häufige Probleme in den Familien. Also die Koppelung zwischen Flasche, Nuckeln, Trinken und Einschlafen. Was ist dein Rat für flaschenärmere Nächte?
Ja, also da hast du komplett recht. Das sehe ich ganz, ganz oft. Also dieses Gefühl auch, was die Eltern mir sagen, ich muss nachts ja so viel stillen oder so viel Fläschchen auch anbieten, weil mein Kind ja tagsüber gar nichts zu sich nimmt. Und da sieht man dann manchmal so den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, dass es vielleicht genau andersrum ist. Also vielleicht isst mein Kind ja nichts, weil ich nachts so viel Nahrung gebe. Die Verschiebung kann man auflösen. Das muss man nicht alles direkt machen. Das kann man in seinem Tempo auflösen. Wenn man sich da jetzt so ein bisschen wiederfindet und eine Veränderung auch möchte, ich würde immer empfehlen, dass man sich so 1-2 Nächte Zeit lässt und auch mal nachfühlt, da auch mal ein bisschen wacher bleibt in der Nacht. Was ist denn so eine Mahlzeit, die wichtiger ist und welche ist vielleicht so ein bisschen unwichtiger für mein Kind? Und mit der würde ich einfach anfangen. Mit der, ja, ganz viel Hilfe und Liebe, mit Nähe, Kuscheln, Tragen, Hüpfen, Singen, was einem immer auch da einfällt, was hilft, diese Mahlzeit zu überbrücken. Und das kann man auch noch sanfter machen. Was Christina auch schon gesagt hat, man kann dann vielleicht die Flasche mit weniger Pulver anreichern, man kann ein bisschen weniger Wasser pro Mahlzeit nehmen, man kann, wenn man noch stillt, eine Brust pro Mahlzeit statt zwei Brüste pro Mahlzeit machen und es wirklich Schritt für Schritt in seinem Tempo tun. Und was wirklich wichtig ist für viele Familien, nicht für alle, bedeutet wirklich dieses Einschlafmuster, dieses ich schlafe an der Flasche ein, an der Brust ein, eben dazu führt, dass es in der Nacht ein bisschen wilder wird, dass die Kinder immer wieder diese Hilfe brauchen. Und auch hier, ja, kann man nach einigen Monaten ganz sanft üben, mit anderer, mit immer weniger Hilfe in den Schlaf zu finden, direkt im Bett zu starten oder über Umwege. Also tragen ist immer ganz gut, statt ein Fläschchen anzubieten oder ganz viel kuscheln. Aber ja, das muss man natürlich nicht komplett loslassen. Dieses Ritual haben ganz, ganz viele Familien bei mir am Ende noch vom Coaching, dass man am Abend so eine schöne Flasche nochmal hat als Ritual oder eben sich zurückzieht zum Runterfahren am Abend, um ruhig zu werden, nochmal so eine schöne ausgedehnte Stillmahlzeit hat zusammen auf der Couch.
Mhm. Jetzt sagt ihr das ja alles so locker. Wir sollen doch einfach mal diese Flasche und das Einschlafen trennen. Wenn man in dieser Situation ist, dann ist man ja oft auch schon ehrlicherweise übermüdet, bis hin zu extremer Übermüdung. Das habe ich erfahren gehabt. Und dann weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Was gilt es denn aus eurer Erfahrung nach dann erstmal zu beachten, wenn man jetzt damit starten will und sagt, okay, ich möchte nicht mehr 4-5 Flaschen in der Nacht und meistens sogar so festgefahrene Zeiten. Was ist euer Tipp? Wie gehe ich da jetzt vor als Mutter oder auch als Eltern?
Also zunächst können die Eltern ja erst nochmal Rücksprache mit ihrem Kinderarzt halten. Ne, ist das Kleine gesund und munter und total fit und entwickelt sich hervorragend, dann kann ich natürlich auch wirklich starten und versuchen, diese Mahlzeiten des Nachts auch zu reduzieren. Eltern haben ja auch oft einfach Angst, dass es, ja genau, dass das Kind zu wenig bekommt. Und weil sie eben auch in dieser Stresssituation sind, wissen sie auch nicht so wirklich, wo sie beginnen können. Aber mit der Sicherheit, dass der Kinderarzt, der das Kleine ja auch durch die Vorsorgeuntersuchung schon kennt, können sie sich sicherlich gut heranwagen. Und es ist einfach natürlich auch total hilfreich, wenn die Kleinen Strukturen haben über Mahlzeiten, über Spaziergänge. Da kann man ja wirklich super Strukturen auch in den Alltag geben, die sowohl also den Eltern die Sicherheit geben, aber auch natürlich dem Baby.
Micky, und du?
Ich würde auch im Zweifel erstmal den Arzt oder die Ärztin fragen. Einfach, wenn man nicht so weiß, was braucht mein Kind eigentlich noch so an Nahrung in der Nacht. Wenn man jetzt irgendwie mit 6 Wochen oder mit 4 Monaten hört, okay, wenn ich nachts nicht mehr so viel Essen gebe, dann wird mehr geschlafen und tagsüber mehr gegessen. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, wenn man es in so einem frühen Alter probiert. Aber wenn man sich sicher ist, was ist denn ein gutes Angebot an Kalorien in der Nacht, dann ist es immer total hilfreich, sich sowas aufzuschreiben. Ich bin da, das weißt du, ganz großer Fan davon, sich Dinge aufzuschreiben, sich Ziele aufzuschreiben, auch bewusst zu werden, was und wann man die Situation verändern will, weil das total wichtig ist bei allen Veränderungen, dass die Kinder merken, wie sicher wir sind. Dass die Eltern so ja liebevoll bleiben, natürlich sehr geduldig und zugewandt, aber so eine gewisse ruhige Selbstverständlichkeit ausstrahlen, weil die Kinder einfach so feine Antennen haben. Und wenn wir nicht überzeugt davon sind, dass wir jetzt zum Beispiel diese eine Stillmahlzeit überbrücken wollen, dann werden es unsere Kinder wahrscheinlich auch nicht werden.
Da können wir jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern, damit wir hier nochmal sagen, das ist nicht alles nur so in der Theorie, sondern das ist ja gelebte Praxis und die eine oder andere von euch, die jetzt zuhört da draußen, denkt sich, ich finde mich da schon ziemlich wieder. Aber bei uns daheim war das eben auch sehr intensiv. Ich hatte große Probleme, meine Tochter zum Schlafen zu bringen. Die war damals 11 Monate und ich war wirklich ein Zombie. Und du hast es gerade so schön gesagt, dass man dann liebevoll zugewandt ist und eine ruhige Selbstverständlichkeit. Ich war alles, nur nicht das. Ich war wütend, ich war enttäuscht, ich war überfordert und ich war unfassbar traurig, dass das so schwierig war und dass ich so müde war. Und ich musste mehrfach aus dem Zimmer rausgehen, mich selber beruhigen, weil ich dieses ständige Geschrei, Genörgel, diese kurzen Schlafabstände überhaupt nicht mehr ausgehalten habe. Also so 20, 30 Minuten Tagschlaf gab es ja nur noch und nur im Kinderwagen tagsüber, nur an der Brust und nach 20 Minuten wieder wach. Und es war, ich sag's mal so, furchtbar. Und ich wusste nicht mehr weiter. Und wem das auch so geht, es ist dann überraschend schnell zu lösen gewesen. Aber man muss wissen, wie, und man kann das nicht alleine machen. Ich kann das wirklich nur sagen. Ich hätte da nicht rauskommen können. Ich habe mir Hilfe gesucht und ich habe sie gefunden in der Miki. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen sagen, Miki, was so unser Problem war. Und vielleicht kannst du noch mal erklären, wie du dann als Babyschlafcoach auch dann helfen konntest.
Also erstmal hattet ihr eine unglaublich große Stärke. Das war schon auffällig, wie motiviert ihr wart. Das sehe ich leider selten, dass man so wirklich Lust hat auch auf Veränderung. Das ist wahnsinnig wichtig. Ich weiß noch, wie ihr meintet, ja, wir haben die Kaffeemaschine parat, egal was du heute von uns verlangst, wir machen alles. Und das war natürlich total wertvoll. Ihr hattet ja einige Baustellen. Also wie du schon gesagt hast, sie hat frühes Aufwachen mit Wechsel in den Kinderwagen, dann eine ganz starke Schlafassoziation zur Bewegung, zum Kinderwagen, zur Brust, lange Einschlafzeiten, manchmal die Flasche in der Nacht. Also da war schon einiges zu tun. Wir haben aber alles auf einen Tisch gelegt und das ist auch das, was ich immer mache. So ein ganzheitlicher Blick auf alles, weil manchmal hat man da irgendwie so einen Schmerzpunkt, der ist besonders stark, dann geht man den irgendwie an, ganz isoliert. Aber wenn man den vielleicht auf eine ganz gute Art und Weise angeht, zum falschen Zeitpunkt, weil der Rhythmus noch nicht passt, dann ist es wahnsinnig frustrierend, weil man nicht vom Fleck kommt. Deswegen schauen wir immer alles zusammen an. Und das haben wir auch gemeinsam gemacht. Das war für euch teilweise, glaube ich, ein bisschen zu langsam. Da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Ihr wolltet sofort alles lösen. Aber da macht es natürlich Sinn, so einen Plan zu entwickeln. Was zuerst, was am Schluss und was baut aufeinander auf. Und dazu natürlich ganz viel Wissen mitzugeben. Ich finde, auch da ist Wissen so ein bisschen Macht. Das gibt ganz viel Sicherheit und Selbstbewusstsein, wenn man genau weiß, was tut man und woran liegt das Ganze überhaupt bei uns. Und ich weiß nicht, wie es dir so ging damit, aber ich finde, es hilft auch ganz oft, dass man einfach weiß, da ist jemand. Da ist ein Ansprechpartner, der kann das alles so ein bisschen einordnen, der kann vielleicht Fragen schnell lösen, Ängste auflösen. Und das ist natürlich auch ganz wichtig, um da auch dran zu bleiben bei so einem großen Themenkomplex, den ihr so hattet für euch. Ja, also ich finde für die Familien immer sehr individuelle Wege, weil ich der festen Überzeugung bin, dass das Färbern, also dieses alleine schreien lassen und rausgehen, egal was in diesem Zimmer passiert, eigentlich für die allerwenigsten Familien eine Alternative ist. Also ich glaube, das ist wichtig, immer auf die Bedürfnisse seines Kindes zu reagieren und auch in so einer großen Veränderung immer da zu sein und auch zu begleiten.
Absolut. Es war faszinierend, wie schnell wir die Themen lösen konnten. Und ich konnte manchmal die Uhr danach stellen, weil du mir gesagt hast, nach der und der Zeit schläft sie dann wieder ein. Und genau so war es. Wenn man aber noch in der Situation ist, dass das Kind nicht schläft, dann hört man ganz oft, dass man, oder auch von betroffenen Eltern hört man oft, wir versuchen doch alles und wir probieren und machen, aber ich weiß nicht, wo der Fehler liegt. Man ist dabei ja müde und auch verzweifelt und weiß dann wieder ein und aus. Und viele Eltern machen sich Gedanken, ob sie schlechte Eltern sind. Christine, ist das, was ihr dann auch mitbekommt? Und was sagt ihr diesen Eltern? Denn auch ihr habt eine Hotline. Wir haben gerade gehört, wie wichtig es ist, sich auch dran wenden zu können. Es gab Nächte, wo ich dachte, jetzt muss ich irgendjemanden anrufen, sonst raste ich hier aus. Was sagt ihr den Eltern, wenn die in so einer akuten Phase sich bei euch melden oder wenn die sagen, bin ich ein schlechter Elternteil? Sind wir schlechte Eltern?
Also es ist total verständlich, dass Eltern bei Schlafmangel irgendwann fix und fertig sind und gar nicht mehr alleine aus diesem Dilemma rauskommen und wirklich einen Ansprechpartner brauchen und sich hoffentlich auch gezielte Hilfe suchen. Ne? Oftmals rutschen Eltern auch ja auch in Rituale hinein, die sie im Vorfeld überhaupt gar nicht überblicken können, ne? Denn sie wollen immer das Beste auch für ihr Kind. Und dann schleichen sich einfach auch Dinge ein, die einfach überhaupt nicht optimal sind. Letztendlich verlieren Eltern dann auch oft den Überblick und brauchen einfach von außen so ein bisschen Unterstützung. Oft wissen sie ja auch schon intuitiv selbst. Also so geht's jetzt nicht, ne? Manchmal muss man ihnen einfach nur noch so ein bisschen auf die Sprünge helfen. Genau, also es ist auf jeden Fall wichtig, dass die Eltern sich Hilfe suchen. Und wir von der Careline unterstützen die Eltern. Wir haben natürlich nicht für jedes Problem eine Lösung, aber oftmals wissen wir auch, an wen sie sich wenden können zum Beispiel. Bei bestimmten Fragestellungen, ne? Und das macht einfach auch Mut und hilft den Eltern dann auch.
Und da fragt man auch Fachpersonal, weil Micky, wir hatten auch mal darüber gesprochen, dass man auch nicht jedem Rat glauben darf. Aber du hattest so ein altes Sprichwort noch mit dabei, mir mitgegeben auf dem Weg.
Ja, ganz genau. Also das Sprichwort, das trifft es wirklich ganz oft auf den Kopf. Das heißt, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Das Problem heute ist einfach, dass dieses Dorf oft fehlt. Also allein schon, dass die Eltern, die Großeltern, Schwiegereltern einfach gar nicht so da sind, dass die woanders wohnen, dass man auch einfach keine Großfamilie mehr hat, wo auf einen Schlag ganz viele Kinder im gleichen Alter da sind, wo man sich so austauschen kann. Da geht viel Erfahrung einfach verloren. Aber man hat trotzdem noch eine riesen Latte an Tipps und guten Ratschlägen und gut gemeinten Ratschlägen, manchmal auch von Freunden und Verwandten, die gar keine Kinder haben. Und da kommt einfach ganz, ganz viel Input rein. Schwierig wird es dann oft für die Familien, wenn diese ganzen Tipps und Ratschläge gar nicht mehr zum Bauchgefühl passen. Da kommt man dann ganz leicht ins Schwimmen. Und da würde ich wirklich, ja, mir wünschen, dass die Mamas und Papas auf ihre Intuition auch hören können, dass sie mehr ihrem Bauchgefühl vertrauen, dass sie sich auch keine Probleme andichten lassen. Also wenn für euch die Situation wirklich schön ist, ihr euch alle glücklich fühlt und alles gut läuft bei euch, dann muss man nichts ändern. Nur weil irgendwie im PKIP-Kurs eine Mama sagt, dein Kind sollte in dem Alter aber 8 Stunden durchschlafen können. Also wenn man aber an dem Punkt ist, wo man sagt, okay, da komme ich jetzt nicht weiter, ich bin wirklich verzweifelt, dann auf jeden Fall Hilfe suchen. Es gibt so viele Anlaufstellen und Beratungsstellen, Coaches natürlich auch, die sich mit dem Thema Schlaf und Essen und anderen Mama- und Papa-Themen so beschäftigen. Und auch hier würde ich immer empfehlen, das Bauchgefühl sprechen zu lassen. Wo ich mich wohlfühle, kann ich die Hilfe auch gut annehmen. Generell alles immer mit ganz viel Liebe machen und auch einem großen Verständnis füreinander, das auch so ein bisschen aus der Sicht der Kinder und der Babys mal zu sehen. Weil man kann als Elternteil nie alles 100% korrekt machen. Und deswegen sind die Eltern keine schlechten Eltern. Da gibt es nämlich noch so ein Sprichwort und das heißt, also wir sind nicht dazu da, um perfekt zu sein. Wir sind da, um da zu sein. Und ich finde, das ist für ganz, ganz viele Situationen passend und auch ein ganz tröstlicher Gedanke, wenn es eben mal nicht so gut läuft. Weil da sein kriegen wir schon alle irgendwie hin.
Ich war auch noch irgendwie da. Nur noch so halb wach. Aber eure Worte sind auch wirklich Balsam für die Seele. Die Tipps, die ich ganz oft gehört habe, waren, das geht vorbei. Spätestens mit 3 Jahren und da war sie 11 Monate und ich dachte mir, ich schaffe hier gar keinen Monat mehr. Also wenn man merkt, man ist wirklich an der Grenze, dann ist es wirklich ratsam, sich Hilfe zu holen. Und allein, dass man sich mal einen Rat holt oder dass man zum Beispiel so eine Hotline wie die Careline anrufen kann, das löst häufig schon die erste Anspannung, weil da jemand ist, der einfach mal nett mit einem redet, ohne irgendwie gleich von der Familie zu sein, wo man sich das dann vielleicht ewig wieder anhören muss. Also das macht manchmal vielleicht auch Sinn, mit jemand Fremden zu sprechen. Deshalb wiederhole ich das nochmal wirklich gerne. Wenn ihr Probleme habt zu Hause mit den Nächten, mit dem Schlaf, mit der Nahrung, ihr seid keine schlechten Eltern, du bist keine schlechte Mutter. Wenn euer Kind noch an der Flasche hängt und schlecht schläft, dann ist halt jedes Kind anders und nicht jedes Kind ist auch einfach, weil manche geben einen guten Rat. Bei meinem ersten Sohn konnte ich auch super Ratschläge geben, weil der hat einfach 12 Stunden geschlafen im Alter von 6 Monaten. Alles, was wir an Schlaf bei dem bekommen haben, hat uns die Kleine wieder weggenommen. Dementsprechend kann ich nur sagen, holt euch Hilfe, wenn es euch nicht gut geht, weil hätte ich gewusst, wie viel besser meine Lebensqualität dann wieder ist, hätte ich mich noch viel früher an Hilfe gewendet. Ich habe meine Tochter stellenweise wirklich nicht mehr so gut leiden können. Ich musste mich im Druck des Schlafmangels oft sehr beherrschen, nicht wütend zu werden. Es war keine leichte Zeit, auch keine schöne Zeit. Aber die individuelle Unterstützung hat schnell geholfen. Man ist also nicht allein, man bekommt die richtigen Tipps von erfahrenen Experten. Und wenn ihr Fragen habt, ob zur Flaschennahrung, zum Abstillen, zum Babyschlaf oder auch zur Verstopfung oder was euch quält oder interessiert, dann nutzt auf jeden Fall die Möglichkeit, nutzt den Rat, nutzt die Begleitung, die ihr bekommen könnt. Das Careline-Telefon ist 24 Stunden für die Fragen der Eltern besetzt. Da sind Experten, die sind ganz persönlich für euch da. Und zwar 12 Stunden von 8 bis 20 Uhr, weil oft ist ja auch abends dann so eine Situation, ne, wo man alleine ist. Also da kann man dann wirklich nochmal anrufen per Live-Chat, WhatsApp oder auch mal per Mail, wenn es ist. Auch über Facebook und Instagram könnt ihr folgen unter abtaclub.de. Gibt es auch ganz viele Erklärvideos zum Thema Stillen, Ernährung, Schlafen. Da könnt ihr auch gerne nochmal nachschauen. Und je nachdem, wie eure Frage ist, kann es natürlich auch besser sein, ihr ruft einfach mal an. Denn es geht ja nichts über ein persönliches Gespräch am Telefon. Und vielleicht habt ihr ja dann auch die Christine hier am Telefon. Denn die, wenn sie nicht hier gerade im Podcast bei mir ist, dann sitzt sie nämlich auch an der Careline und ist für eure Fragen da. Und bei Christine kann man doch immer gut anrufen, würde ich sagen. Die hat uns heute hier schon ganz viel Tipps gegeben und ganz viel weitergeholfen. Deswegen Christine Schuder-Franzmann, Ernährungswissenschaftlerin bei der Careline hier als Ernährungsexpertin. Vielen Dank für deine vielen tollen Antworten. Und ich glaube, jetzt müssen wir uns nochmal an die Nase fassen und das Gelernte dann auch umsetzen. Danke dir.
Ja, gerne, Nathalie.
Und auch der Micky Weinbier, vielen Dank, unserer Babyschlafexpertin, Stillberaterin. Und du hast ganz viel wichtige Sachen heute hier gesagt, die man auch mitnehmen kann und wo ihr vielleicht auch den Podcast weiterempfehlen könnt, gerne an eure Freundinnen oder Bekannten, Familien, Freunde, die vielleicht auch hier bei dem Thema sich immer wieder Gedanken machen zu den Nächten, zu den Flaschen oder zu den Einschlafritualen. Wir wissen jetzt also, wie es drauf ankommt. Wenn ihr Hilfe braucht, wisst ihr, an wen ihr euch wenden könnt und dass ihr euch mit gutem Gewissen Hilfe suchen könnt. Deswegen bleibt auf jeden Fall gesund und munter. Ich wünsche euch von Herzen ruhige Nächte und bis bald. Euch alles Gute, eure Nathalie Kaschuge. Tschüss.
Abtaclub, der Podcast. Babynahrung und der Schlaf. Das müssen Eltern wissen.